Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und bei mir ist heute der Mario. Guten Morgen.
Ja, hallo, servus.
Wer jetzt erwartet hat, it's a me, ja. Den muss ich enttäuschen. Du bist Mario aus Karlsruhe. Richtig. Und du warst ja schon mal zu Gast, aber es ist schon ewig her, gell?
Ja, ich war sogar schon ein paar Mal zu Gast, aber es stimmt, es ist schon glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal bei euch war.
Sag nochmal kurz, woher du kommst und was du machst.
Also ich komme aus Karlsruhe, also weil du gerade It's a Me angesprochen hast. Also ich bin tatsächlich Italiener, aber ich bin kein Klempner, ich bin Lehrer.
du bist Arcade-Automat-Klempner.
Ich bin Arcade-Automat-Klempner, exakt, denn wir betreiben so ein kleines Museum und eine kleine Ausstellung in Karlsruhe, die nennt sich Retro Games e.V. und wir sammeln eigentlich alles rund um Videospiele, Schwerpunkt, so die Anfänge der Videospiele, und die Anfänge sind nun mal die Arcade-Automaten der 70er und 80er Jahre. Ja. Da haben wir inzwischen so eine Ausstellung von 70 Arcades oder spielbereiten Arcades zusammengetragen, ein paar Flipper sind da noch dabei, um das Ganze abzurunden, Konsolen natürlich, alles, was so dem Spieler Spaß macht.
Genau, und jetzt sag noch mal kurz, am Wochenende kann man da, glaube ich, immer kommen, gell? Unter der Woche ist da nichts.
Genau, also man kann samstags ab 21 Uhr bei uns vorbeikommen, da haben wir die sogenannte Free-Play-Party, 3 € Eintritt, alle Automaten gratis. Oder, wenn man ein bisschen mit uns quatschen möchte, wir haben dienstags ab 19 Uhr immer unseren Mitgliederabend, da kann man auch zum Spielen kommen.
Also ich habe es jetzt ja schon oft gesagt, wir müssen da unbedingt mal ein Hörertreffen veranstalten. Dass wir sagen, wir gehen da hin und dann.
Ey, die perfekte Location.
Ja, absolut. Ja. Aber wer kommt schon nach Karlsruhe? Das ist so ein bisschen. Dann stehen da Gunnar und ich stehen dann da rum und dann kommt vielleicht noch jemand vorbei. Naja, genau. Wir können ja mal eine Umfrage machen, wer da kommen würde. Wenn da ein paar Leute zusammenkommen, dann machen wir das.
Oh ja, klasse, würde mich freuen.
Gut, aber lass uns zum Thema kommen heute. Das passt nämlich in doppelter Hinsicht. Einerseits bist du ein sehr eifriger iOS-Spieler und gibst mir auch immer auf Twitter Tipps, was ich denn anschauen sollte für den Podcast. Und zweitens gibt's jetzt ein neues Spiel, was perfekt zu diesem Thema auch mit den Arcade-Automaten passt. Ich schau mal, ob der Sound kommt, dann erkennt man es vielleicht schon. Das schneiden wir raus. Ein sehr markanter Intro-Song, wenn ich mal so behaupten darf. Du weißt natürlich sofort, um was es geht.
Selbstverständlich. Ich denke, viele Hörer werden es auch sofort erkannt haben. Das ist der Startsound von Pac-Man.
Genau, Pac-Man. Da gibt es ja wahrscheinlich tausende Versionen auf irgendwelchen Geräten. Die hat es mir jetzt aber ein bisschen angetan. Die ist relativ neu. Die heißt Pac-Man 256 und ist ein kostenloses Free-to-Play iOS-Spiel, was mit einer sehr charmanten Idee um die Ecke kommt. Wenn es jetzt einfach nur ein neuer Pac-Man-Klon gewesen wäre, hätte ich es mir, glaube ich, überhaupt nicht angeschaut. Aber ich finde die Story hinter diesem Spiel sehr interessant, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum denn diese 256? Was soll denn das? Ja. Bis ich dann kapiert habe, das lehnt sich an diesen berühmten Kills Screen an.
Genau, da gibt es so ein Glitch-Screen beim Pac-Man, und zwar
beim Original jetzt, ja.
Genau, beim Original Pac-Man, beim Original Arcade-Automaten. Und zwar werden da die Level in einem Byte geführt, und wer sich ein bisschen mit Computertechnik auskennt, der weiß, dass man in einem Byte maximal eine Zahl von 255 darstellen kann. Und irgendwann überdreht sich halt dann dieser Zähler wieder auf 0, und das sorgt dafür, dass dann irgendwelche Grafikbausteine vollgeschrieben werden. Und dadurch erzeugt man ein Killscreen oder ein Glitch-Screen, damit man dieses Arcade-Game dann ab dem Level 255 nicht mehr weiterspielen kann.
Wer King of Kong gesehen hat, der kennt den Namen Killscreen, glaube ich, auch, oder weiß, wovon die Rede ist. Also bei Pac-Man war quasi der Highscore, überhaupt den Level 255 zu erreichen, und dann ging es halt eine kleine Stufe drüber, indem man diesen Screen erreicht, den es eigentlich gar nicht geben hätte dürfen. Gell? So.
Eigentlich wurde das Pac-Man-Spiel als Endless Runner, so wie jetzt das Pac-Man 256 ausgelegt ist, kreiert. Also die Macher hatten gar nicht damit gerechnet, dass man eigentlich so hoch kommt.
Ja, genau. Also es war jetzt nicht der Endlevel, sondern es war einfach die technische Begrenzung. Und die haben gesagt, Wer wird schon Level 255 erreichen? Also von so daher, das ist ja dann auch sackeschwer. Aber super cool finde ich eben, dass dann dieser Glitch auch richtig geil aussieht. Also ich habe jetzt mal gegoogelt. Mhm. Ich habe den natürlich nie erreicht, diesen Level.
In echt. Ich kenne den. Also es gibt Leute bei uns, die den wirklich erreichen können.
Und der sieht ja wirklich so aus, dass dann die Hälfte des Screens nur noch der eigentliche Pac-Man-Level ist.
Genau.
Und auf der anderen Seite so, wie du es gesagt hast, so Hieroglyphen, also wie halt so klassische Glitch auch aussehen. Das sind irgendwelche ASCII-Zeichen, das sind irgendwelche komischen Symbole, aber alle immer noch in dieser Farbtabelle von Pac-Man. Also die sind dann auch so gelb und blau und irgendwie ein Stück von so einem Geistfarbe hängt noch in so einem ASCII-Block rum.
So ein bisschen, und, wie man das von Matrix kennt, dass da genau. So Buchstaben und Zeichen runterfallen. Die sind aber nicht nur grün wie bei der Matrix, sondern halt bunt, wie Pac-Man eben ist.
Und man kann den Level dann auch nicht mehr schaffen, weil nicht mehr genügend Pellets rumliegen. Gell? Also diese weißen Punkte, die Pac-Man frisst, weil das Spiel guckt ja, sind alle aufgefressen und dann geht's weiter.
Genau, das ist das Interessante, weil bei Donkey Kong ist es anders, da kann man tatsächlich dann nicht mehr weiterspielen. Mhm. Und bei Pac-Man ist es einfach so, dadurch, dass man nicht mehr 244 Punkte, die man eigentlich fressen muss, um dieses Level abzuschließen, da man nicht mehr 244 Punkte fressen kann, geht es einfach nicht weiter. Ansonsten wäre es weitergegangen. Also schon cool irgendwie.
Sehr witzig. Genau, und weit ausgeholt, aber Pac-Man hat ja auch Geburtstag, also der wird jetzt 35.
Ja.
Und dann haben sich die Macher von dem Crossy Road Spiel, was ja quasi das, glaube ich, das Frogger-Prinzip irgendwie wieder aufgelebt hat, gell?
Genau.
Habe ich selber noch gar nicht gespielt, aber ich kenne das Prinzip. Die haben sich gesagt, okay, wir schnappen uns diesen, wie können wir Pac-Man irgendwie modern umsetzen? Und haben eine sehr coole Idee gehabt. Nämlich, die haben diesen Glitch als Spielidee aufgegriffen und haben aus Pac-Man, wie du schon gesagt hast, eigentlich das ursprüngliche Konzept eines Endless Runners in die Neuzeit übertragen. Also ein Pac-Man-Level in diesem Pac-Man 256. Es gibt keine Level mehr, sondern es ist ein endloser Level, der nach oben weiterläuft. Also man sieht so aus der isometrischen Sicht drauf. Es ist also nicht diese klassische von oben Pac-Man-Sicht, sondern eher so diese, also sind quasi 2D-Figuren, pixelig, aber so aus der isometrischen Sicht. Genau. Und man läuft durch diesen endlosen Pac-Man-Level. Mhm. Und von unten kommt der Glitch und fängt an, den Level aufzufressen.
Exakt, das ist voll cool gemacht eigentlich. Und ich finde es auch so toll eigentlich an dem Spiel, dass man sich so an die Historie anlehnt und sich auch richtig mit dem Original Pac-Man beschäftigt hat. Das gefällt mir sehr gut.
Und es macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Also dieses Pac-Man-Prinzip ist ja unkaputtbar. Also die Geister sind natürlich da, man hat natürlich diese Pellets. Man schafft es natürlich nicht in dieser Version alle Pellets aufzufressen, weil der Level scrollt ja automatisch weiter. Und wie gesagt, von unten kommen dann diese Glitch-Zeichen und die zerstören dann die Level-Architektur unten. Und wenn du zu weit unten hängst, dann wirst du halt einfach aufgefressen von dieser Glitch-Rolle. Das heißt, du musst schon immer versuchen, so in der Mitte des Screens oder in der oberen Hälfte zu bleiben. Du kannst dich mal ein bisschen zurückfallen lassen, um ein Special einzusammeln oder Geistern auszuweichen. Aber es geht immer nach oben und im Endeffekt ist es dann eine Highscore-Jagd gewesen, wie halt so die klassischen Arcade-Automaten, die eigentlich auch immer auf Highscore ausgelegt waren.
Wobei der Highscore da natürlich nicht sehr viel taugt, wie du auch schon mal gesagt hast, denn man kann ja irgendwelche Credits einwerfen oder kann dann irgendwelche Power-Ups benutzen und von daher gibt es im Grunde genommen nie einen Highscore, den man untereinander vergleichen könnte. Das ist ein bisschen schade.
Das ist so eine Detailkritik, würde ich auch sagen. Das Spiel ist zwar auch so drauf ausgelegt, so ja, hier, share deinen Highscore auf Social Media und so weiter, aber haben wir ja sofort gemerkt am ersten Tag, als wir drüber gesprochen haben auf Twitter, es ist einfach nicht vergleichbar. Und das hat zwei Gründe, nämlich einerseits die Power-Ups, vielleicht magst du dazu was sagen?
Ja, es gibt so Power-Ups, die man sich im Laufe des Spiels, sag ich mal, freischalten kann. Mhm. Das wären zum Beispiel so Dinge wie ein Laser oder so, wo man dann mit dem Laser durch das Labyrinth schießen kann oder irgendwelche Bomben, die man zünden kann. Wobei diese Power-Ups kann man nicht auf Kommando einsetzen, sondern diese Power-Ups liegen quasi rum, wie diese Kraftpillen, genau. Und die muss man einsammeln und hat dann für einen kurzen Moment dann diese Power-Up-Kraft.
Mhm. Frischen das Spiel so ein bisschen auf, also ich finde die ganz lustig. Also Pac-Man mal mit einem Laser zu sehen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber es passt innerhalb des Spiels sehr gut, finde ich. Also es gibt dann so Freeze-Bombs zum Beispiel, damit die Geister halt stehen bleiben, damit man ihnen besser ausweichen kann. Es gibt Unsichtbarkeitsschilder. Und das Spiel hat ja dieses Free-to-Play-Prinzip. Also man hat immer 6 Credits quasi im Automaten, die man verspielen kann. Und wenn die rum sind, musst du halt warten, bis die sich wieder aufladen oder du wirfst halt Geld nach. Also ein sehr klassisches Warte für Spielcredits, was dem Spiel aber jetzt keinen großen Abbruch tut. Also ich finde, als kostenloses Spiel, ja, absolut. Ja. Also als kostenloses Spiel ist es irgendwie brauchbar. Geld hätte ich jetzt dafür irgendwie nicht zahlen wollen, glaube ich, für dieses Spiel. Man kann auch für, keine Ahnung, für 7 €, glaube ich, kann man sich diese Credits wegkaufen. Dann kann man sich quasi alles freischalten und hat diese Zeitbegrenzung nicht mehr. Alles andere kann man aber auch in-game erreichen. Also man kann sich zwar auch zusätzlich diese Power-Up-Geschichten für Upgrades und so weiter kaufen, aber sehe ich irgendwie keinen großen Sinn. Also man bekommt einfach durchs Spielen, zählt sich dieser Pellet-Counter hoch. Wie heißen denn diese Pellets richtig?
Es sind eigentlich Pillen
genau. Oder Kraftpillen. Dann. Also je mehr Pillen man isst, desto weiter läuft quasi so ein kleiner Progress-Pac-Man. Und immer wenn man so und so viel 100 oder 1000 gefressen hat, schaltet sich das nächste Special-Item frei. Da gibt's wahnsinnig viele. Also ich habe jetzt auch noch lange nicht alle gesehen. Da muss man schon ordentlich viel spielen. Und mit diesen Münzen, die man quasi im Level aufsammelt und die man als Belohnung kriegt, wenn man ein Level, wenn man eine Runde gespielt hat, kann man die noch upgraden. Also dann hält halt der Laser länger oder man ist halt länger irgendwie ein großer Pac-Man. Ist aber alles komplett optional und das Spiel ist auch relativ fair. Du kannst auch, wenn deine Credits aufgebraucht sind, kannst du trotzdem noch spielen. Dann schaltet sich's aber die Power-Ups ab.
Da habe ich so einen kleinen Kritikpunkt, muss ich eigentlich sagen. Ich bin eigentlich jemand, der sehr ungern Free-to-Play-Titel spielt, weil ich das ganze Spielprinzip eigentlich inzwischen schon hasse. Also der iOS-Store ist ja voll davon und macht eigentlich gar keinen Spaß mehr, auf den Ladebutton zu klicken, wenn da schon gratis steht. Ich fand es bei Crossy Road, haben das die Macher eigentlich relativ smooth gelöst. Also das fand ich da nicht irgendwie störend. Bei Pac-Man 256 finde ich es eigentlich auch okay aus dem Grund. Ein bisschen blöd finde ich zum Beispiel, dass diese Buttons unten, wenn man weiterspielen kann, also ob man sich entscheidet, spielt man mit einem Freispiel oder spielt man mit einem Credit, dass die natürlich unterschiedlich groß sind. Und natürlich ist das Freispiel kleiner und der Credit natürlich größer, um die Leute noch mehr, sage ich mal, dann in Richtung Free-to-Play zu bewegen, wenn sie keine Credits mehr haben. Also das finde ich ein bisschen störend. Ich denke immer, sowas muss eigentlich nicht sein. Ich bin auch so ein Mensch, der, wenn er ein Spiel gut findet, auch gern dafür Geld ausgibt und dann auch gern mal auch nachträglich Geld einwirft. Aber da ist der App Store schon ein bisschen versaut im Moment.
Ja, ja, absolut. Aber ich finde, wenn schon Free-to-Play, dann wenigstens so, dass man auch die Möglichkeit hat zu spielen, wenn man kein Credit einwirft. Richtig. Also diese Lösung zu sagen, hier mit Power-Ups macht halt ein bisschen mehr Spaß oder man kriegt ein bisschen mehr Punkte, dafür zahlst du die Credits, kriegst aber immer welche umsonst und aber alternativ kannst du auch einfach üben und spielen ohne Power-Ups, finde ich eine faire Lösung.
Genau.
Und da also hat für Namco, ein Free-to-Play-Spiel ist es sehr fair.
Ja, und da hat Namco eigentlich ein krasses Gegenbeispiel auch im App Store und zwar das Original-Pac-Man-Spiel. Also wenn man die Arcade-Version mal im iOS spielen möchte, kann man sich das auch runterladen als sogenannte Lite-Version. Und da ist es so, da kannst du ein Level komplett mit 5 Pac-Mans durchspielen. Also wirklich nur ein Arcade-Level. Und wenn du dann wenn du dann gestorben bist und du möchtest das Ganze nochmal spielen, dann fängt es schon an, dass diese Free-to-Play-Maschinerie einsetzt und du musst dir einen Film angucken oder tatsächlich 99 Cent einwerfen, um das Spiel zu kaufen. Und das finde ich schon ein bisschen krasses Beispiel.
Das klingt dann eher nach Demo-Version.
Ja, exakt.
Ja, also wie gesagt, man kann eigentlich nur immer dann sagen, relativ faires Free-to-Play. Und ich muss aber auch sagen, für Geld hätte ich dafür jetzt echt auch nicht ausgeben wollen, für den 100.000. Pac-Man-Klon. Ich finde es eine charmante Idee, aber ich spiele das jetzt ab und zu mal so an der klassischen Bushaltestelle oder wenn ich irgendwie abends vorm Einschlafen noch 2-3 Ründchen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich komplett begeistert und ich sage, boah, das ist die Neuerfindung des iOS-Genres, weißt du? So, es ist nett, aber mehr auch nicht.
Ich sag mal, das ist das grundsätzliche Problem bei solchen Endless-Runnern immer eigentlich, dass sie einem für einen kurzen Moment Spaß bieten, aber dann doch nicht so abwechslungsreich sind, dass man sich damit länger beschäftigt.
Genau.
Was ich noch positiv anmerken möchte, dann was zum Beispiel den Highscore angeht. Also wir haben ja drüber gesprochen, es gibt keinen echten Highscore. Mhm. Aber es gibt tatsächlich zwei Wertungspunkte, die man doch vergleichen kann. Und zwar die sogenannte Pack-Dot-Kette. Mhm. Also man kann während des Spiels so viele Dots wie möglich an einem Stück ohne Unterbrechung muss man versuchen zu fressen. Also mein persönlicher Rekord liegt da im Moment bei 166. Ich weiß nicht, wie du da im Moment liegst.
Ich habe es einmal bis 128 machen müssen, ja, weil es ja so kleine Ingame-Achievements gibt, die dir dann wieder so Sondercredit. Also du kriegst immer so eine kleine Aufgabe, so esse 30 Geister über mehrere Spielrunden hinweg. Und dann war eben auch so, schaffe 128er Pillenkette. Und aber da versuche ich auch immer relativ hoch zu sein, weil das macht irgendwie auch Spaß. Ja,
ja, das fand ich ganz interessant, weil das war ein bisschen Abwechslung. Mhm. Es ist auch so bei dem Spiel, nicht wie beim normalen Pac-Man, dass tatsächlich überall Dots liegen, sondern es gibt manche Gänge in diesem Labyrinth, in denen keine Dots liegen. Und deshalb wird es dann auch zu Herausforderungen. Und genauso gibt es die sogenannte Geisterkette. Das heißt, in dem Moment, wo man so eine Powerpille gefressen hat und man darf die Geister, die dann blau werden, fressen, dann muss man versuchen, so viele Geister wie möglich zu fressen und wieder eine neue Powerpille zu finden, um quasi in
die Kette zu verlängern.
Ja. Genau, um diese Kette zu verlängern. Und da habe ich maximal jetzt im Moment mal 15 geschafft. Also es fand ich auch ganz witzig, dass man da versucht halt noch was anderes daraus zu holen.
Ja, ja, es bietet auf jeden Fall so ein paar kleine Varianten oder Challenges. Was ich auch schön finde, das hast du, glaube ich, angesprochen, die Geister sind so wie beim Originalspiel oder so, gell? Vielleicht magst du da noch ein bisschen ausholen mit deinem Fachwissen.
Ja, gut. Ähnlich, muss man sagen. Also sie verhalten sich nicht gleich, aber der Entwickler des Spiels, Toru Iwatani, der hat damals ganz großen Wert darauf gelegt, dass es eine KI gibt, also eine künstliche Intelligenz dieser Geister. Und es war ja, sage ich mal, 1980, als dieses Spiel rauskam, überhaupt kein wichtiges Thema, sage ich mal. Und Toru Iwatani hat sich tatsächlich 1 Jahr und 5 Monate Zeit gelassen, dieses Spiel zu entwickeln. Und es war für damalige Verhältnisse extrem lang. Und das zählte damals auch zu dem Arcade-Titel, der am längsten überhaupt entwickelt wurde. Also Arcade-Titel zu der damaligen Zeit
wurde. Ganz kurz, wer den Typen nicht kennt, das ist der in diesem Pixel-Trailer von Pac-Man gebissen wird, oder?
Ja, aber das ist nur ein Schauspieler, das ist nicht der echte.
Schade.
Genau. Ja. Genau. Wie fandest du eigentlich den Film?
Ich habe mich noch nicht reingetraut, aber ich überlege mir, mich für den Podcast zu opfern, mir den Film zu gucken, damit wir mal eine Folge drüber machen, unser erster Film-Podcast dann quasi, weil das würde bei dem Film ja passen, aber ich ramme mir lieber rostige Nägel in die Augen, als mir Adam Sandler-Filme anzugucken.
Ja,
deswegen hält mich eigentlich davon ab. Wenn es so einen Supercut gibt ohne Adam Sandler und ohne diesen furchtbaren King of Queens-Typen, dann schaue ich es mir vielleicht an.
Also ich oute mich jetzt. Also ich bin mit den gleichen Erwartungen, also mit gar keinen Erwartungen reingegangen und habe auch viele ganz negative Kritiken schon gelesen oder auf YouTube gesehen oder so und habe gedacht, um Gottes Willen, das wird mir meine Kindheit versauen. Aber ich war positiv überrascht, ganz ehrlich. Also mir hat der Film gefallen. Das ist der erste Adam Sandler-Film, der mir eigentlich gefallen hat.
Nein, es gibt einen guten Punch-Drunk Love. Aber das liegt nicht an Adam Sandler.
Nee, also es ist wirklich super toll, allein die ersten 10 Minuten des Films zu sehen, wenn man sich dann zurück in seine Kindheit versetzt fühlt, wo die Jungs dann an den alten Arcades spielen und an so einem Wettbewerb teilnehmen. Also ich fand den Film gar nicht mal so schlecht.
Na gut, dann muss ich mir doch mal an. Dann machen wir aber eine Podcast-Folge drüber.
Gut.
Genau, also der hat da lang entwickelt mit der KI, da habe ich dich unterbrochen, sorry.
Ja, exakt, der hat lange entwickelt an der KI und zwar bestand die Herausforderung darin, dass dann jeder der unterschiedlichen Pac-Mans, die ja unterschiedliche Namen und Farben haben, also die haben ja zum Beispiel auch in der japanischen Version andere Namen bekommen als in der amerikanischen Version. Man kennt sie hier in Europa so mehr unter der amerikanischen Version, wie zum Beispiel den Inky, das ist der Blaue, der Pinky, das ist der Pinke, klar, wie der Name schon sagt, der Blinky ist der Rote, weil meistens rotes Licht blinkt. Und dann gibt es den Clyde, der entspricht gar nicht diesem Schema mit dem KY am Ende, aber er hat zumindest ein Y im Namen drin. Und die das war der Orangene.
Ah, ja.
Und die hatten unterschiedliche Verhaltensmuster. Und greifen wir uns einfach mal den Pinky raus. Der hat beim Pac-Man 256 diese hinterhältige KI. Der steht beim Pac-Man 256 einfach immer nur in der Ecke und wartet, bis du dem Geist den Weg kreuzt. und saust dann im Prinzip die Labyrinthbahn kerzengerade nach unten und versucht dich dann so mitzufangen.
Ja, die verhalten sich sehr unterschiedlich. Und der Blinky, das ist der fieseste, der orangene, weil der ist schneller als du. Das heißt, den, oder? Den musst
der
du
Blinky, ab. Der Blinky, das ist der rote.
Der Clyde. Der Clyde ist schneller als du, das heißt, wenn du versuchst, vor dem zu flüchten auf einer geraden Bahn, hast du keine Chance, dann holt er dich ein. Du musst dann quasi Haken schlagen.
Nee, das ist das, um die Hörer jetzt komplett zu verwirren, ist der Pinky, den du meinst. Okay. Aber okay. Also das werden die ja dann selber sehen, wenn sie das Spiel spielen.
Auf jeden Fall verhalten sie sich alle sehr unterschiedlich. Exakt.
Oder es gibt einen, der immer so im Quadrat um das Labyrinth oder um so ein Labyrinthteil sich dreht. Und da hat Toru Iwatani extrem viel Arbeit reingelegt und das finde ich auch so toll eigentlich am iOS-Titel, dass man wirklich sieht, dass sie sich mit dem alten Spiel beschäftigt haben und viele Elemente aus dem alten Spiel versucht haben, auch im neuen einzubauen. Also
es ist eine schöne Hommage.
Genau, es ist wirklich eine schöne Hommage.
Super, dann ladet euch dieses Spiel und spielt mal eine Runde und versucht unsere Highscores zu knacken, was überhaupt gar keinen Sinn macht, aber versucht's. Nein, ich meine, haben wir ja gesagt, man kann halt auch, wenn man stirbt, einen Credit einwerfen von diesen 6 und an dem Highscore weiterspielen. Das finde ich ist halt auch ein Fehler. Da hätte halt wenigstens der Punktesetting resettet werden müssen. Aber egal. Nettes Spielchen. Vielleicht magst du noch kurz sagen, wenn man dich in Karlsruhe besucht, welche Pac-Man-Automaten habt ihr denn da alle? Also was kann man denn da spielen? Da gibt's ja unzählige, oder?
Ja, wir haben einen Original Pac-Man. Also das Spiel hieß ja am Anfang nicht Pac-Man.
Da liebe ich ja die Seitenbemalung von diesem Original Pac-Man.
Ja.
Sieht so ein bisschen schräg aus irgendwie.
Ja, der Original Pac-Man, also als die Version in Japan und Europa rauskam, haben die das Pac-Man genannt, weil die Spielfigur natürlich an den Puck erinnert. Und als später, ein Jahr später, 1981, die Version dann in Amerika vertrieben wurde. Also bei den Arcade-Automaten war das genauso wie heute bei den Spielen, dass es Entwickler gab von dem Spiel und Publisher. Und der amerikanische Publisher Midway hat dann eine amerikanische Version des Automatens gemacht und hat sich gedacht, es ist keine gute Idee, den Pac-Man zu nennen, denn die pubertierenden amerikanischen Jugendliche, die streichen dann das P durch und machen ein F draus. Dann heißt dieser Automat plötzlich Fuckman, und das wäre natürlich blöd für Amerika gewesen. Und von daher hat dann der Automat erst den Namen Pac-Man bekommen. Ja.
Ja.
Und den haben wir im Verein. Dann haben wir einen Pac-Mania. Das war dann der erste Automat mit isometrischer Ansicht. Also der lehnt sich eigentlich, oder das Spiel des Pac-Man 256 lehnt sich am meisten an diesen Pac-Mania-Automat an. Der hatte die Besonderheit, dass man mit dem Pac-Man dann über die Geister springen konnte. Also man hatte so einen Bounce-Button und man konnte quasi über die Geister drüber springen im Labyrinth. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Automat. Aber darf ich dich noch was fragen,
Mann? Ja.
Ich habe mal nachgeguckt. Das Spiel hat im iOS Store 104 Megabyte. Ja. Was glaubst du? Ja, 104 Megabyte ist irre. Also es ist wirklich ein großes iOS-Spiel. Was glaubst du, was das Original Pac-Man-Spiel damals hatte?
Boah, geil. Automat? Boah, das hat wahrscheinlich weniger als die Icon-Grafik jetzt von dem 256er. Was war so ein altes Ding? In was würde das denn gemessen? Also ich weiß ja, dass die Module sind ja immer begrenzt, so, gell? So ein N64-Modul hat ja einfach immer eine feste Speicherkapazität.
Ja, bei den Arcade-Automaten war es natürlich nicht so, weil die ja alle auf Platinen dediziert angefertigt wurden.
Ich sag jetzt mal 40 Kilobyte.
Aber da liegst du gar nicht schlecht. Also es waren nur 24 Kilobyte. Boah. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also diese 100 Megabyte sind über 100.000 Kilobytes. Ja, es ist irre. Und also um einen Faktor von, keine Ahnung, 4.000, 5.000 oder so niedriger, hat man dieses komplette Pac-Man-Spiel
damals. Da bin ich mit meiner Icon-Grafik vielleicht gar nicht so weit weg, gell?
Ja,
24
ja.
Kilobyte.
Und es toll, also wirklich tolle daran war auch noch, und ich denke auch, das hat zu einem ganz großen Erfolg von Pac-Man geführt, war auch noch die Tatsache, dass Pac-Man eines der ersten farbigen Spiele waren. Also alle Spiele davor in den Arcades, die waren schwarz-weiß. Also ein Space Invaders, das zuvor erschien, Es war einfach nur schwarz-weiß und man klebte bunte Folien über die Monitore. Und das erste tatsächlich farbige Spiel der Welt, das war Galaxian. Das war eine Art Space Invaders-Klon. Und der kam auch von Namco, also vom gleichen Entwickler wie Pac-Man. Und zwar ein Jahr zuvor. Und erst, weil man diese technische Hürde, sage ich mal, bei Namco in Japan durchbrochen hatte, konnte man auch Pac-Man farbig darstellen. Also Pac-Man in Schwarz-Weiß, also das wäre nur die halbe Spielfreude gewesen. Und da hätte man ja auch nicht irgendwie mit irgendwelchen bunten Folien den Monitor bekleben können.
Nee, klar, weil die Geister laufen ja rum.
Exakt, die bewegen sich ja da.
Das war wahrscheinlich auch eine Kostenfrage, oder? Die Automaten zu produzieren mit einem Farbmonitor war wahrscheinlich deutlich teurer.
Ja, das ist richtig, ja.
Muss ja auch wieder reinkommen durch die Münzen. Insert Coin.
Insert Coin, ja, da sind wir wieder beim Thema.
Da passt unser Name ja wieder mal perfekt heute zum Thema.
Jo.
Sehr schön. Also ich sehe schon, jetzt habe ich richtig Lust, die Originalautomaten zu spielen. Und du hast mich auch im Vorgespräch angeteasert, es gibt irgendwie einen Flipper,
ja? Es gibt einen normalen Flipper, also so wie man ihn von den normalen Pinballs her kennt, in der Größe. Mit Pac-Man auch, genau, oder Mrs. Pac-Man. Und es gibt einen ganz besonderen, der nennt sich Baby Pac-Man. Und zwar musst du dir den vorstellen wie den original gelben Arcade-Automaten. Und der hat dann noch so, als würde man eine Schublade rausziehen unter dem Control-Panel. Mhm. Als würde man eine Schublade rausziehen und in dieser Schublade ist ein Pinball noch versenkt.
Also das heißt, ein kleinerer Pinball in einem Arcade-Automaten.
Sozusagen. Ja, es ist so ein Hybride aus einem Arcade-Automaten, wo man am Bildschirm spielen kann. Und wenn man den Bildschirm verlässt, also das hatten wir vorher noch gar nicht erwähnt. Beim normalen Pac-Man ist ja so, wenn man den Bildschirm auf einer Seite verlässt, kommt man auf der anderen Seite wieder rein. Damit kann man auch den Geistern ausweichen. Und bei diesem Baby Pac-Man ist es so, dass man dann plötzlich in dieses Pinball-Level nach unten wechselt. Das ist schon eine coole Idee.
Und dann spielt man eine Runde einfach Flipper.
Ja. Genau. Und das ist schon eine coole Welt irgendwie, so dieses Mechanische unten am Flipper und dann dieses Videospiel oben zu haben. Also da sieht man, ist so ein richtiger Umbruch in der Geschichte der Videospiele, den man dann ganz deutlich da vor Augen geführt bekommt.
Wie heißt der Baby Pac-Man?
Er heißt Baby Pac-Man,
genau. Habt ihr den?
Den hat aber ein Mitglied von uns und den werden wir sicherlich zu der Ausstellung dann auch da haben.
Cool. Also ihr plant eine Ausstellung zu Pac-Man.
Genau, also nach dem Podcast. So viel kann man
schon verraten jetzt, ja genau.
Also du bist verantwortlich dafür.
Sehr schön. Wenn ich Baby Pac-Man spielen kann, dann mache ich das. Dann bin ich da gerne für verantwortlich. Ja. Nee, dann versuchen wir da ein paar Hörer zusammen zu trommeln und treffen uns dort.
Oh ja,
das wäre auch schön. You heard it here first.
Ja.
Sehr schön. Dann haben wir doch hier noch ein bisschen Pac-Man Geburtstag zelebriert und dann lass uns doch in Karlsruhe weiterfeiern. Das ist doch schön.
Das würde mich riesig freuen.
Dann danke ich dir für diesen Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hat Spaß gemacht,
über
Pac-Mans Bug-Historie zu reden. Und ich finde es einfach faszinierend nach wie vor, dass dieser Bug irgendwie so weltberühmt geworden ist und selbst 35 Jahre später noch Leute daraus neue Spiele machen. Das ist doch schön an unserer Spielekultur.
Finde ich auch. Und es ist schon irre. Du hast ja vorher The King of Kong angesprochen. Mhm. Dann sagt er wahrscheinlich noch Billy Mitchell was.
Ja, natürlich.
Der ist auch immer noch der Weltrekordhalter im Pac-Man. Und zwar ist er einer der wenigen, der es tatsächlich geschafft hat, diesen Pac-Man-Automaten bis zu diesem Level durchzuspielen. Und zwar jede Pille einzusammeln, jede Frucht einzusammeln.
In allen
Leveln. Jedes Gespenst zu fressen. Also es ist total irre, wenn man sich das vorstellt. Also der hat 100% des Automatens erreicht.
120 hat er erreicht,
würde ich sagen. Genau.
Er ist nämlich Billy Mitchell.
Die Insert Moin Billy Mitchell hat 20% erreicht. Wobei es gibt inzwischen Leute, die noch besser sind wie er, denn natürlich kann man nicht besser wie 100% sein. Jetzt
geht aber in der Zeit.
Zeit. Genau. Und die lösen diese 255 Level in sage und schreibe 3,5 Stunden. Also es ist total irre, was die Leute also drauf haben an so einem alten Arcade-Automaten.
Unfassbar. Die sollten einen zweiten Film machen mit ihm und Pac-Man. Ich könnte mir Filme nur mit ihm angucken.
Ja, stimmt.
Der Typ ist unfassbar.
So eine gespaltene Persönlichkeit, dass es einfach Spaß macht.
Und man weiß auch nie, ob man ihn hassen oder irgendwie trotzdem genau. Bewundern soll, den Typen. Ja. Gut, dann danke ich dir und bis bald.
Alles klar, mach's gut.
Ciao.